Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
In den USA sind zwei große Staudämme wieder zurückgebaut worden. Ein Gewinn für die Umwelt? Gewässerökologie, wenn aufgestaute Flüsse wieder frei fließen. Ein Feature von Rebecca Hillauer.
Als sie die Dämme abgerissen haben, war alles matschig, voller Gestein. Mein Mann und ich sind am Fluss entlang spaziert und es gab keine Vögel, keine Fische, nichts. Der Fluss schien tot zu sein.
Staudämme sind nicht für immer. Um das zu verstehen, ist für viele Menschen, moderne Menschen, immer noch was Neues. Das Werke, die der Mensch geschafft hat, die einst Ingenieurtaten waren allerersten Ranges, dass die auch mal alt werden.
Those dams were built in violation of state law.
Zumindest der kleinere Elwha-Damm wurde unter Missachtung geltenden Rechts gebaut. Aber damals war es üblich, das Gesetz einfach zu ignorieren. Und die indigenen Bewohner hatten das Nachsehen.
People of the Indian tribe.
So this dam on the Elwha River was built to generate electricity. That was the main reason. Over the years though, as more and more people moved to the area.
Im Besucherzentrum des Olympic-Nationalparks im US-Bundesstaat Washington. Dean Butterworth steht neben einem Miniaturmodell des Elwha-Flusses. Zwei Staudämme gab es hier früher, die die Kleinstadt Port Angeles und ihre Papiermühle mit Strom belieferten. Um den Ranger in der olivgrünen Hose drängt sich eine Schar Sechstklässler. Sie sind mit ihrem Lehrer aus dem 130 Kilometer entfernten Seattle angereist und staunen nicht schlecht über das, was Butterworth erzählt.
Die Dämme hatten große Auswirkungen auf die Umwelt. Und so beschloss die Bevölkerung nach einer langen Debatte, die Dämme zu entfernen. Als sie diese Entscheidung getroffen hatten, mussten sie noch herausfinden, wie sie das erstens sicher tun konnten und zweitens so, dass es die geringsten Auswirkungen auf die Umwelt hatte.
Nicht nur Kinder bringt der Dammrückbau am Elwha River zum Staunen. Auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das Projekt, das 2014 fertiggestellt wurde, ein Meilenstein. Der bislang größte Dammrückbau in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
Das wirklich Großartige für mich waren die technischen Herausforderungen. So eine Gelegenheit bietet sich nur einmal im Leben. Und ich war sehr froh, ein Teil davon zu sein,
sagt Tim Randall vom US Bureau of Reclamation. Die Behörde für Wasserwirtschaft hat den Rückbau geplant. Zwei Dämme sollten verschwinden. Größte Herausforderung waren die Sedimente im Staubecken. Über Jahrzehnte hatten sich gewaltige Mengen an Sand, Schlick, Kieselsteinen und Schotter in dem Stausee am Elwha River abgelagert. Tim Randall und die anderen Wissenschaftler standen vor dem Problem, wie konnten sie die riesige Wassermasse kontrolliert abfließen lassen, die sich beim Rückbau der bis zu 64 Meter hohen Dammmauern in das Flusstal ergießen würde? Und wie ließen sich zugleich die 36 Millionen Tonnen Sediment hinter den Staumauern entfernen?
These dams, neither of them had a low-level outlet. It wasn't like you could just drain the reservoir and then go excavate the sediments.
Keiner dieser Dämme hatte einen Grundablass. Man konnte die Staubecken also nicht wie eine Badewanne langsam entleeren und danach die Sedimente ausbaggern. Wir mussten uns etwas einfallen lassen. Wir haben Laborversuche und Feldexperimente gemacht, haben am Computer Fließgeschwindigkeit und Tiefe von Sedimenten je nach ihrer Körnigkeit simuliert. Alles deutete auf eine Lösung hin, die Sedimente gemeinsam mit dem Wasser abfließen zu lassen. Das musste langsam genug geschehen, damit die Sedimentmassen den unteren Flusslauf nicht überlasteten, zugleich zügig genug, damit nicht zu viele Generationen von Fischen davon geschädigt wurden.
Die Fische im Elwha River, genauer gesagt die Lachse, waren der wesentliche Grund für den Rückbau der Dämme. In ihrem Leben schwimmen Lachse flussabwärts zum Meer und wandern später wieder den Fluss hinauf zu ihrem Geburtsort. Dort laichen und sterben sie. Die beiden Staudämme im Elwha River haben diese Reise verhindert. Die Zahl der Wildlachse ging drastisch zurück.
Als man die Dämme gebaut hatte, wurden die Lachse weniger. Zu dem Zeitpunkt, als beschlossen wurde, die Dämme rückzubauen, kehrten jedes Jahr nur noch einige tausend Lachse aus dem Meer zurück. Vor dem Bau der Dämme waren es noch hunderttausende Lachse gewesen.
Besonders für die indigene Bevölkerung entlang des Wassers eine dramatische Entwicklung. Die Fische seien für den Lower Elver Clallam-Stamm von überragender Bedeutung, sagt Robert Elifson. Er kümmerte sich 15 Jahre lang für seinen Stamm um die Renaturierung des Flusses. Für sein Volk spiele der Lachs kulturell und historisch eine entscheidende Rolle.
Salmon are one of the reasons the tribes went from being a hunter-gathering groups that traveled a lot.
Der Lachs ist einer der Gründe, warum auch andere Stämme nicht mehr die Jäger und Sammler sind, die viel reisten, sondern in Gebieten sesshaft geworden sind, in denen die wandernden Lachse in den Flüssen leicht zugänglich waren. Wir nennen sie auch das Volk der Lachse. Das soll unseren Respekt für die Fische ausdrücken. Denn wenn wir sie nicht so behandeln, wie sie behandelt werden müssen, dann schneiden wir uns ins eigene Fleisch.
Auch in Europa spielte der Fischfang einst eine bedeutende Rolle. In der Donau schwammen riesige Schwärme von Donaulachs und Hering, Aal und Stör. Doch anders als in den Vereinigten Staaten sei dies schon so lange her, dass sich niemand mehr daran erinnern könne, meint Gabriel Singer vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin.
Die Vorstellung, dass eine Donau irgendwo in einem Abschnitt zwischen Straubing und Wien, wo die Donau ja, sagen wir mal, ein großer Fluss ist, aber jetzt auch nicht so riesengroß, aber dass da jetzt Fische drinnen waren, die irgendwo zwischen 5 und 6 Meter oder auch mehr hatten, ist ja unvorstellbar heutzutage. Im Grunde genommen ist die Donau ein Beispiel für einen Fluss, der relativ von oben bis unten ganz schön zugedämmt ist. Also da ist das Energiepotenzial fast 100%ig ausgeschöpft. Wenn wir bei uns Querbauwerke wegnehmen, dann hätten wir den Aal, den Stör, den atlantischen Lachs unter Umständen wieder in weit größeren Mengen durch unsere Flüsse ziehen.
Heute gibt es in Europa nur noch in Frankreich einige, wenige wilde Atlantiklachse. Es ist wohl kein Zufall, dass das Land Vorreiter auf dem Kontinent ist für den Dammrückbau. Am Allier, einem Zufluss der Loire, hat vergangenes Jahr ein ambitioniertes Projekt begonnen. Der Poutet-Staudamm wird von rund 20 Metern auf knapp ein Viertel verkleinert. Und das Staubecken wird von 4 Kilometer auf 400 Meter verkürzt. Zudem werden Schleusentore angebracht, damit die Fische zurück zu ihrer Geburtsstelle wandern können. Während dieser Zeit stellt das Wasserkraftwerk die Stromerzeugung ein. 2021 soll es losgehen. Roberto Epple leitet das europäische Flussnetzwerk. Die Umweltorganisation kämpft dafür, dass Gewässer wieder frei fließen und die Natur zurückkehren kann.
Staudämme sind nicht für immer. Und das zu verstehen, ist für viele Menschen, moderne Menschen, immer noch was Neues. Das Werke, die der Mensch geschafft hat, die man als Pyramiden der Europäer bezeichnen würde, die einst Ingenieurtaten waren allerersten Ranges, dass die auch mal alt werden, das ist neu in Europa, obwohl es schon seit über 20 Jahren Beispiele gibt von ersten Rückbauten in den USA und hier auch in Europa.
In der Regel hält ein Damm zwischen 50 und maximal 150 Jahren. Die ersten modernen Großdämme in Europa und in den USA entstanden etwa zeitgleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein Bauboom setzte ein, um den zunehmenden Bedarf an Elektrizität zu decken. Heute gibt es weltweit fast 60.000 Großdämme, die vor allem der Stromerzeugung dienen. Da in Westeuropa mittlerweile die Kapazitäten für Wasserkraft so gut wie ausgereizt sind, entstehen neue Dämme, vor allem auf dem noch wenig erschlossenen Balkan. Fast 3.000 Wasserkraftwerke sind dort geplant oder bereits im Bau. Strom aus Wasserkraft ist klimaneutral, so lautet oft das Argument für neue Anlagen. Doch ganz so simpel ist es nicht, sagen Naturschützer und Wissenschaftler. Denn für den Bau sind Massen von Beton nötig. Im Stausee werden Pflanzen überflutet, die sich zersetzen. Dabei entstehen CO2 und Methan. Ein häufig unterschätztes Treibhausgas, sagt Gewässerökologe Gabriel Singer.
Methan ist ein 30-mal wirksameres Treibhausgas als CO2. Also Methanogenese, die Bildung von Methan, passiert auch in Fließgewässern, aber weit nicht in dem Ausmaß, in dem es in einem Staudamm passieren kann. Weil im Prinzip das Fließgewässer zu einem Stausee wird, der andere biogeochemische Prozesse unterstützt. Einfach.
Im Sommer, bei höheren Temperaturen, kann es in Stauseen zudem zu einer Algenblüte kommen. Bestimmte Bakterien produzieren dann Giftstoffe. Ein Problem vor allem bei Dämmen, die der Trinkwasserversorgung dienen. Auf dem Stausee könne man dann noch Boot fahren. Darin schwimmen könnte aber schon eine Gefahr für die Gesundheit sein.
Fließgewässer haben eine höhere Selbstreinigungskapazität als stehende Gewässer. Das liegt eben an der Wasserbewegung und vor allem an dem Wasseraustausch, den ein fließendes Gewässer mit seinem Gewässergrund oder mit der Schottersohle oder mit dem Schotterkörper produziert. Ja, man muss sich so einen Schotterkörper eigentlich als einen großen Bioreaktor vorstellen, der Wasser pausenlos reinigt. Und diese Rolle geht natürlich verloren, wenn ich einen Staudamm generiere, wo das Wasser einfach mal steht.
Unterhalb eines Stausees verschlechtert sich die Wasserqualität ebenfalls. Denn ein Damm hält immer auch mikrobakterielle Organismen zurück, die einen Fluss auf natürlichem Weg reinigen. Da der Nachschub ausbleibt, spült die Strömung die Sedimente auf dem Grund des Flusses weg. Er tieft sich ein, wie Ökologen sagen. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel, was die Landwirtschaft massiv beeinträchtigen kann. Bei einem Hochwasser tritt der Fluss zwar erst später über seine Ufer, seine Strömung ist dann aber doppelt oder dreifach so stark. Und mehr? Die Sedimente fehlen an der Flussmündung.
In der Kammer hat man klar festgestellt, dass der Sedimentseintrag im Meer so stark reduziert worden ist, dass die Erosionskraft des Meeres, was ja auch Sedimente abgräbt an den Ufern, größer geworden ist als der Zuschub, der über die Flüsse kam. Mit anderen Worten, die Küste zieht sich zurück. Das Wasser gewinnt, es geht ins Landesinnere. Das ist ein Teil der Problematik der Küstenerosion, die gekoppelt mit dem Klimawechsel und dem Effekt der Erhöhung der Wasserstände durch die Erhöhung der Temperatur eingehen. Wir haben bis zu 10 Meter Verlust von Küste in Frankreich.
Auch der Elba River im US-Bundesstaat Washington hatte sich unterhalb der Staudämme eingetieft. Sein Mündungsdelta im Pazifik zog sich zurück. 80% des Flusslaufs führen durch einen Nationalpark, was die Renaturierung erleichtert hat. Am Ufer des Elba liegen keine großen Orte. Sein Wasser und damit die Sedimente sind nicht durch Landwirtschaft und Industrie verschmutzt. Dennoch, als die Dammmauern abgetragen wurden, mischten sich Sand und Kies mit den Wassermassen. Der Fluss verwandelte sich in eine gurgelnde, braune Brühe.
When they took the dams down, although they did it slowly to try to fight the sediment.
Als sie die Dämme abgerissen haben, war alles matschig, voller Gestein. Mein Mann und ich sind am Fluss entlang spaziert und es gab keine Vögel, keine Fische, nichts. Der Fluss schien tot zu sein.
We didn't see any birds, any fish, nothing. It just appeared dead.
Joy Birdman hat den Rückbau der beiden Staudämme miterlebt. Der kleine, nahe der Flussmündung, verschwand in 8 Monaten. Beim größeren dauerte es 3 Jahre. Seit 2014 fließt der Elba nun wieder frei. In seiner ganzen Länge von gut 70 Kilometern, von der Quelle bis in den Pazifik. Die braune Brühe ist verschwunden. Und im klaren Wasser tummeln sich Lachse.
Wenn man heute zum Elba geht, dann haben sich die Sedimente abgesetzt und die Vögel sind zurück. Es wimmelt von Leben. Der Fluss hat seine schöne grünliche Farbe zurück und sieht großartig aus. Es ist einfach schön zu sehen, dass Mutter Natur dort all die Sedimente wieder herausfiltern konnte.
Ein Erfolg, der nur langsam Schule macht. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation American Rivers gibt es in den USA rund 90.000 Staudämme, die höher als 2 Meter sind. Zurückgebaut wurden in den vergangenen 100 Jahren gerade mal 1.600. Immerhin verschwanden 99 allein im Jahr 2018. Und weitere große Rückbauprojekte sind auf dem Weg. Am Klamath River, der durch Oregon und Kalifornien fließt, sollen 4 Staudämme zur Wasserkrafterzeugung abgerissen werden. Es ist das größte Vorhaben in den USA. Jahrelang ist darüber gestritten worden, ob der Klamath wieder seinen natürlichen Lauf nehmen soll. Auch dem Rückbau am Elba River gingen mehr als 20 Jahre Gespräche und Verhandlungen voraus, erinnert sich Tim Randall von der US-Behörde für Wasserwirtschaft.
Those dams Diese
Dämme wurden unter Missachtung des geltenden Rechts gebaut, zumindest der kleinere Elwha-Damm. Man durfte ihn nicht bauen, weil er keine Fischpassage hatte. Aber damals war es üblich, das Gesetz zu ignorieren und den Damm trotzdem zu bauen. Er lieferte Port Angeles den ersten Strom und verhalf der Stadt und ihrer Papiermühle zu wirtschaftlichem Wachstum. Die indigenen Bewohner hatten das Nachsehen.
Der kleinere der Dämme wurde 1913 gebaut, der zweite 14 Jahre später. Erst 1992 machte der US-Kongress auf Druck der indigenen Bevölkerung und von Umweltschützern den Weg frei für den Abriss. Doch es dauerte fast zwei Jahrzehnte, ehe die Arbeiten wirklich begannen. Der Widerstand von Sportfischern und Bootsbesitzern war groß. Und die Politiker befürchteten, dass der Elwha zum Präzedenzfall für das Verschwinden von Dämmen werden könnte. Für den Betreiber des Wasserkraftwerks dagegen war es am Ende eine simple Rechnung. Alle 50 Jahre müssen Energieproduzenten in den USA ihre Konzession erneuern. Und dabei stellte sich heraus, eine Renovierung der Dämme wäre teurer als die Sprengung. Zudem lieferte der Fluss nur noch einen Bruchteil des Stroms für Port Angeles und seine Papiermühle.
Das Innenministerium trägt die Treuhänderschaft für die amerikanischen Ureinwohner und hat entschieden, dass es besser ist, die Dämme zu kaufen und rückzubauen, um dadurch den freien Fluss wiederherzustellen, den Lebensraum für die Lachse und die ursprüngliche Lebensweise des indigenen Stamms.
Doch bis dahin war es ein mühsamer Weg. Denn während der Damm verschwand, zerstörten die Sedimentmassen viele Laichplätze der Lachse oder schnitten ihre Eier vom Sauerstoff ab. Die Überlebensrate der Jungfische war gering. Die indigenen Bewohner hatten vorsorglich eine Aufzuchtstation gegründet.
What we're trying to do now, though, is to monitor the number of naturally.
Was wir jetzt versuchen, ist, die Anzahl der Wildlachse zu überwachen, die zum Elwha zurückkommen. Bisher waren das relativ wenige, aber wir erwarten, dass es mit der Zeit immer mehr werden. Und wenn die Zahl der Wildlachse steigt, können wir die künstliche Aufzucht zurückfahren. Wir messen die Lachspopulation, wenn sie flussaufwärts wandern, unter anderem mit Sonarkameras, die mit Schallimpulsen arbeiten,
sagt Mike McHenry, Fischereiexperte im Wissenschaftsteam des Lower Elwha-Klallam-Stammes. Mehr als 350 Millionen US-Dollar hat es insgesamt gekostet, die Lachse wieder anzusiedeln und die ursprüngliche Vegetation zurückkehren zu lassen. Heute schwimmen die Fische immer weiter flussaufwärts. Viele zurück zu der Stelle, wo einst der mächtige Glynn's Canyon Damm ihren Weg blockierte. In anderthalb Stunden wandert man vom Besucherparkplatz bis zum ehemaligen Damm. Seine Seitenmauern stehen noch immer. Oben auf den Mauerresten ist ein Lehrpfad mit Aussichtspunkt für Besucher entstanden. Von dort blickt man weit über das frühere obere Staubecken. Jetzt stehen hier zehntausende Bäume und einheimische Wildpflanzen.
It wasn't contaminated. It was nutrient poor.
Die Erde war nicht verseucht, nur nährstoffarm. Manchmal auch sehr grob, mit zu viel Kohlenstoff. Keine guten Bedingungen für Pflanzen. Wir haben feines Sediment gefunden, das Feuchtigkeit gut aufnimmt. Dort ist schneller wieder etwas gewachsen als an den steinigeren Stellen.
800 acres of habitat that had been flooded.
Die Stauseen haben fast 800 Hektar überschwemmt. Als die Becken nach dem Rückbau zum ersten Mal kein Wasser mehr hatten, sah es hier aus wie eine Mondlandschaft. Nur Sand und Schlick, aber keine Vegetation. Zuerst kamen die Springmäuse zurück, dann Vögel und Biber, danach Hirsche und Elche.
Kim Sager-Fredkin ist die Wildtierexpertin des Lower Elwha-Klallam-Stamms. Sie konnte nachweisen, wie eng die Ökosysteme des Flusses und des Umlands zusammenhängen. Denn die Lachse sind Teil einer langen Nahrungskette. Die Fische nehmen im Meer Nährstoffe auf, die sie zum Fluss zurückbringen, unter anderem Kohlen und Stickstoff. Tiere wie Braunbären und Flussotter fressen die Lachse und befruchten über ihren Kot den Boden. Ein Kreislauf, den Sager-Fredkin am Fall der amerikanischen Wasseramsel erklärt, die sich von Lachseiern ernährt.
By collecting feather in claw samples, we did some, the stable isotope analysis.
Wir haben Proben von Federn und Klauen gesammelt und dann den Nährstoffgehalt aus dem Meer untersucht. Bei den Wasseramseln hat sich dieser Wert erhöht, nachdem sie durch den Dammrückbau wieder Lachse fressen konnten. Die Vogelmännchen sind größer geworden und die Amseln bleiben das ganze Jahr über in dem Gebiet, weil sie bessere Nahrung haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zweimal im Jahr brüten, ist bei diesen Amseln 20 Mal größer.
To have two nests in a given year.
In Europa ist es bislang die Ausnahme, dass sich die Natur die Flüsse zurückerobern kann. Außer in Frankreich sind vor allem in Spanien, Skandinavien und Großbritannien Dämme abgerissen worden. Die genaue Zahl ist unbekannt. Doch es gibt Schätzungen im sogenannten Dammatlas, der mit Hilfe von Bürgerwissenschaftlern entstanden ist. Darin sind mehr als 415.000 Dämme aufgelistet. 85% gebaut für Kleinstkraftwerke mit einer Staumauer bis 4 Meter Höhe. Die Zahl der abgerissenen Staumauern ist verschwindend gering.
Wenn man jetzt mal die Schwelle steckt bei ungefähr 15 Meter Höhe, das sind die größeren Staudämme, ja, dann können wir davon ausgehen, dass es in Europa ungefähr 30 größere Brauwerke gibt, die zurückgebaut worden sind. Davon sind 10 in Frankreich. Von den kleineren Dämmen, da sind die Zahlen kaum erhoben. Ich weiß, dass es in Frankreich schätzungsweise, wenn man runtergeht bis 2 Meter oder 1 Meter, dann sind es gegen die 2.500 kleinen Bauwerke, die weggekommen sind, durch ein staatlich gefördertes Programm, wo so auch der Rückbau finanziert worden ist.
Schon 1997 hatte Frankreich 3 größere Dämme abreißen lassen. Dass andere Länder folgten, liegt an einem EU-Beschluss. Zur Jahrtausendwende verpflichteten sich die Mitgliedstaaten, alle Gewässer in Europa bis zum Jahr 2015 in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Dafür musste man auch Staudämme und Wehre zurückbauen, damit Fische wieder die Flüsse durchwandern können. Keiner der Mitgliedstaaten hat jedoch bis 2015 die Ziele vollständig erreicht. In Deutschland etwa verfehlten fast 90% der Flüsse den geforderten Zustand. Nun gibt es Aufschub. Die Ziele der EU-Richtlinie sollen bis 2027 umgesetzt werden. Während es gegen die industrielle und landwirtschaftliche Verschmutzung schon länger Gesetze gibt, dringt erst langsam ins Bewusstsein, die Fragmentierung von Flüssen durch Dämme und Wehre schädigt die Umwelt ebenso nachhaltig. Es fehlten Standards, kritisiert Roberto Epple vom Europäischen Flussnetzwerk. Für Kleinkraftwerke etwa gäbe es lediglich Empfehlungen der Europäischen Union, obwohl auch sie das Ökosystem eines Flusses empfindlich beeinträchtigen könnten.
Nicht durch ein einziges Kleinkraftwerk. Das kann der Fluss schon verdauen, wenn es richtig gebaut ist. Ja? Aber es ist ja eben eine Unzahl, es ist die Summe aller dieser kleinen Kraftwerke, die zu großen Schäden führen. Das heißt, also auf einem Fluss manchmal alle 5 bis 10 Kilometer irgendein Querbauwerk steht, das ist ein Riesenproblem.
Der Umweltschützer wirbt dafür, dass Kraftwerke ein Siegel bekommen, wenn sie umweltfreundlich gebaut und betrieben werden. Für die deutsche Energiewende sieht der Hydrobiologe in der Wasserkraft nicht der Weisheit letzten Schluss. Wichtiger sei es, grundsätzlich mit Energie sparsam und effizient umzugehen.
Wir nennen das Negawatt, mit einem M geschrieben. Das ist eine Kampagne, die hier läuft. Ein nicht verbrauchtes Kilowatt ist ein Negawatt. Ja? Das heißt, das muss man nicht erzeugen. Und das ist die billigste Art und Weise, Energieausbau zu verhindern. Das ist unser Paradigmenwechsel, um den wir überhaupt nicht herumkommen. Das muss endlich geschehen.
Auch Gabriel Singer vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei hält das für die sinnvollste Strategie.
Es ist ja keine Garantie, dass das Abflussregime unserer Gewässer auch schön brav so erhalten bleibt. Ganz im Gegenteil. Wir rechnen ja damit, dass im Rahmen des Klimawandels Abflussregime sich einfach verändern werden. Und wir haben die mit rekordverdächtig niedrigen Wasserständen zu tun gehabt. Ne? Also die können ja auch für die Energieproduktion nicht besonders zuträglich sein.
Beide Wissenschaftler sagen, die Renaturierung des Elva sei das Paradebeispiel eines gelungenen Dammrückbaus. Und sie sehen darin ein Signal für ein nötiges Umdenken in Politik und Wirtschaft hin zur Ökologie. Das ist auch die Erfahrung von Habitat-Experte Mike McHenry.
Wir bekommen Besucher aus der ganzen Welt. Das Interesse am ELWA-Projekt ist groß. Ich denke, das liegt vor allem daran, dass es so optimistisch stimmt. Und in einer Zeit, in der positive Geschichten rar sind, ist es eine große Freude, Teil von so etwas Hoffnungsvollem zu sein.
Die Kosten für einen Dammrückbau schwanken von einigen Tausend bis hin zu mehreren Millionen Euro, je nach Größe des Bauwerks. Tim Randall von der US-Behörde für Wasserwirtschaft hält die Summen für gut angelegtes Geld. Ein Fluss, einmal vom Damm befreit, könne sich selbst wieder in einen gesunden Zustand bringen.
I think one thing we learned is that when you release sediment from a reservoir during dam removal or associated with dam removal.
Eines haben wir gelernt. Wenn man Sediment aus einem Stausee freisetzt, während man zugleich den Damm rückbaut, transportiert der Fluss dieses Sediment recht effizient flussabwärts. Der ELWA zumindest hat sich von der großen Störung ziemlich schnell erholt. Zu Spitzenzeiten schickten wir 60 bis 70 Mal mehr Sediment flussabwärts, als es im Fluss in einem normalen Wasserjahr gegeben hätte.
Sediment downstream than would have occurred in a normal water year.
Die großen Mengen Sand und Geröll haben einen positiven Effekt an der Flussmündung und könnten ein wirkungsvolles Mittel gegen klimabedingte Küstenerosion sein. Wo früher im Elva-Delta bereits der Pazifik begann, dehnt sich heute ein heller Sandstrand. Möwen sitzen herum und picken nach Einsiedlerkrebsen. Ranger Dean Butterworth hat die Sechsklässler aus Seattle zum Abschluss seiner Führung hierher gebracht und lässt die Großstadtkinder noch ein letztes Mal staunen.
Where we're standing right now, we would have been underwater before dam removal.
Wo wir gerade stehen, hätten wir vor dem Rückbau der beiden Dämme nasse Füße bekommen. Einen Strand gab es hier nicht. Nur 15 Meter weiter zurück in Richtung Straße. Das war damals das Ende des Strandes. Worauf wir jetzt stehen, ist alles Material, das der Fluss von den Stauseen heruntergebracht und an der Mündung abgelagert hat. So ist ein neues Stück Land und ein Habitat entstanden.
Am Ende des Tages darf man nicht vergessen, dass jeder Damm eine gebaute Infrastruktur ist und daher eine begrenzte Lebenszeit besitzt. Und selbst wenn wir in 50 bis 100 Jahren in ein komplett solares Zeitalter eingetreten sind, dann haben wir diese Dinge alle in der Landschaft rumstehen und sie sind ein Sicherheitsrisiko. Mit dem wird man umgehen müssen. Oder renovieren. Das wird Geld kosten. Wozu, wird dann die Frage sein. Also früher oder später wird man rückbauen.
Der Wissenschaftler Gabriel Singer und der Umweltschützer Roberto Epple sind sich einig. Der Dammrückbau ist nur eine Möglichkeit, um die Folgen des Klimawandels zu mildern. So wie Wasserkraft nur eine Möglichkeit sein könne, um Versorgungslücken aus Wind- oder Solarstrom zu schließen. In Deutschland liegt der Anteil von Wasserkraft bei etwa 3%. Deshalb könne man als einen ersten Schritt auf die ausgedehnten Staudämme verzichten, wie Frankreich das an der Sélune getan hat.
An der Sélune machen wir jetzt 2 Staudämme weg. Das entspricht in diesem Falle 15 Megawatt Leistung. Sie können durch die Verbesserung eines einzigen guten, energieträchtigen Kraftwerkes können Sie weit viel mehr erreichen als alle an kleinen Wasserkraftwerken, die Sie überhaupt bauen können, und können dazu noch welche wegtun.
Vorhandene Wasserkraftwerke und Staudämme modernisieren, alte und überflüssige abreißen. Gewässerökologe Gabriel Singer hofft auf ein Umdenken. Die Menschen müssten verstehen, dass Flüsse wieder frei fließen müssen. Zum Schutz der Umwelt und des Klimas.
Die Energie, die wir hineinstecken in die Entfernung eines Damms, wäre vielleicht noch schlauer hineingesteckt in das Nichtbauen von 5 anderen. Und auch bei Fließgewässern, sind uns die noch was wert oder nicht? Wollen wir die in einem gewissen Zustand erhalten oder wollen wir sie einfach restlos ausbauen zur Energieproduktion? Man sagt dann, nein, der Strom darf vielleicht 2 Jahrzehnte früher teurer werden, weil wir 20% der Flüsse nicht ausbauen.
Das war ein Feature von Rebecca Hillauer über den Rückbau von Staudämmen und was das für die Umwelt bedeutet. Es sprachen Birgit Dölling und Thomas Holländer, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Thomas Monajan, Redaktion Martin Meyer.